Hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio Bernhard Kempf. Eigentlich soll im Nah- und im Regionalverkehr ab Mai alles einfacher werden. Das Deutschlandticket für 49 Euro kommt und damit können dann alle quer durch die Republik reisen. Soweit, so gut, das könnte man meinen, ist es aber nicht. Denn jedes Bundesland macht mal wieder sein eigenes Ding. In Berlin zum Beispiel, da gibt's gleich zwei günstigere Tickets, die der Senat am liebsten beibehalten würde. Bei einem ist das auch erstmals der Fall. Aus der Redaktion für Landespolitik, Thorsten Gabriel.
9 Euro, 29 Euro, 49 Euro. Bietet jemand mehr? Oder weniger? Der Senat zumindest würde am liebsten alles anbieten. Für das 9-Euro-Sozialticket gab es Mitte März schon das Okay des Verkehrsverbunds. Jetzt hat auch der Senat beschlossen, es zu verlängern. Es bleibt also für einkommensarme Berlinerinnen und Berliner im Sortiment, was besonders Sozialsenatorin Katja Kipping freut.
Wir leben in einer Zeit, wo es eben nicht nur bei den Energiepreisen einen Anstieg gibt, sondern generell die Kosten für das Lebensnotwendige sehr, sehr stark steigen. Und das ist gerade für Menschen, die jeden Euro dreimal umdrehen müssen, eine besondere Belastung.
Rund 650.000 Berlinerinnen und Berliner könnten von dem Angebot weiterhin profitieren, sagt Kipping. Ungewiss ist dagegen, was aus dem seit Oktober angebotenen 29-Euro-Ticket wird. Die SPD war mit dem Versprechen in den Wahlkampf gezogen, das Ticket auch dann beizubehalten, wenn ab Mai das bundesweit geltende Deutschland-Ticket für 49 Euro angeboten wird. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es ab Mai aber erstmal nicht mehr angeboten werden, allein schon aus organisatorischen Gründen. Darüber hinaus aber gibt es seit langem heftigen Gegenwind aus Brandenburg im Verkehrsverbund. Deshalb ist unklar, ob der Aufsichtsrat einer Verlängerung des 29-Euro-Tickets zustimmen würde. Die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sagt:
Für uns ist die erste Priorität, dass wir das versuchen wollen im VBB. Wenn da jetzt das nicht gelingt, dann muss man sehen, wie wir damit umgehen.
Als ein Abrücken vom Wahlkampfversprechen will die SPD-Politikerin das nicht verstanden wissen. Aber sie sagt auch, das 29-Euro-Ticket müsse auf das 49-Euro-Ticket abgestimmt werden, was immer das dann heißen mag. Bei den noch Koalitionspartnern Grüne und Linke kommt diese Entwicklung jedenfalls nicht überraschend. Grünen-Fraktionschef Werner Graf sagt:
Das war ja ein Wahlversprechen der SPD, das von vornherein zum Scheitern verurteilt wurde. Da hat die SPD die Menschen schon von vornherein angelogen, weil es immer klar war, dass Brandenburg das nicht will und im VBB blockieren wird.
Und für den Linken Christian Ronneburg steht fest:
Wenn das 29-Euro-Ticket nicht fortgeführt werden kann, dann ist das die erste herbe Niederlage für SPD und CDU, noch bevor die neue Koalition steht.
Am Donnerstag will Berlin über das 29-Euro-Ticket im VBB-Aufsichtsrat sprechen. Ein Beschluss ist noch nicht vorgesehen. Die Zukunft des Tickets ist offen.
Soweit der Bericht von Thorsten Gabriel. Vielleicht haben Sie ja vor, mal wieder ins Berliner Pergamonmuseum zu gehen. Dann sollten Sie sich allerdings beeilen, denn das macht Ende Oktober dicht und zwar komplett. Besucher dürfen dann erst wieder im Frühjahr 2027 rein, allerdings nicht in alle Ausstellungsbereiche. Das Museum muss saniert werden und zwar so gründlich und so aufwendig, dass das ganze Haus erst, ja Sie hören richtig, 2037 wieder aufmachen soll. Die Öffentlichkeit so lange aussperren, wie kommt das bei den Besuchern auf der Museumsinsel an? Unser Reporter Markus Streim hat sich dort für uns mal umgehört.
Das Markttor von Milet oder das Ichtar-Tor von Babylon, dass diese monumentalen Exponate ab Oktober für lange Zeit nicht mehr zu sehen sind, löst bei den Besuchern auf der Museumsinsel eher gemischte Gefühle aus.
Dass das länger geschlossen ist, finde ich schade, aber lässt sich wohl nicht vermeiden.
Ich finde es schrecklich, dass so ein wichtiges Museum, was Anziehungspunkt für Menschen aus der Stadt, aber auch aus der ganzen Welt ist, nun einfach so lange geschlossen wird.
Wenn es saniert werden muss.
Und wenn etwas erneuert wird und schöner gemacht wird, freuen wir uns hinterher umso mehr.
Aber bis zum geplanten Ende der Sanierung vergehen nicht einige Monate, sondern etliche Jahre. Für den Architektur- und Museumshistoriker Nikolaus Bernau eine inakzeptable Zeitspanne.
Den Südflügel für 14 Jahre zu schließen, nachdem dann 13 Jahre der Ost- und der Nordflügel geschlossen wurden, das heißt ja immer auch, dass Objekte von absolutem Weltrang weggeschlossen sind. In Berlin wird das oft behandelt wie so eine Lokalfrage.
Doch verantwortlich ist neben der Stiftung Preußischer Kulturbesitz das ausführende Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Für deren Architektin ist die bevorstehende Grundsanierung quasi alternativlos. Denn das Gebäude ist seit dem Krieg nie richtig saniert worden. Hier sieht Museumshistoriker Nikolaus Bernau das eigentliche Versagen.
Das fängt wirklich von Elektroleitungen und Wasserleitungen an, bis zu ganzen Baukonstruktionen, die neu überprüft werden müssen, bis zu Glasdächern, die selbstverständlich jedem Energiesparen total widersprechen. Das liegt aber daran, dass zu DDR-Zeiten zu wenig Geld investiert wurde und nach 1990 eben immer auf die ganz große Radikalsanierung gehofft wurde. Wenn man viel kleinteiliger gearbeitet hätte, wäre das Projekt wahrscheinlich sehr viel billiger geworden und wäre vor allen Dingen viel früher fertig geworden.
So aber werden große Bereiche des Museums ab Oktober geschlossen und erst 2037 neu eröffnet. Immerhin den berühmten Pergamonaltar soll man, wenn alles gut geht, ab 2027 wieder zu Gesicht bekommen.
Das heißt aber in jedem Fall, das würde ein langes Warten. Markus Streum war das über die geplante Schließung des Pergamonmuseums in Berlin. In Großbeeren im Kreis Teltow-Fleming ist Blut geflossen, aber für einen guten Zweck, denn der Blutspendedienst Nordost des Deutschen Roten Kreuzes hat dort ein neues Logistikzentrum eröffnet, eine große Halle und die ist voll mit Konserven. RBB-Reporterin Lisa Steger hat sich dort umgeschaut.
Martina Schillert liegt auf der Pritsche des Blutspendemobils, das ist ein kleiner Bus. Sie hat eine Kanüle im Arm, spendet schon zum dritten Mal Blut.
Blut wird halt gebraucht, ne? Und wenn man selber auch schon mal in der Situation war, eine OP, eine Transfusion brauchte, ist halt schlecht, wenn nichts da ist, ne?
Zur Belohnung gibt es ein Dankeschön, der 48-Jährigen reicht das.
Ja, ist halt im Ehrenamt und bei der Nächstenliebe so, ne? Ist völlig in Ordnung.
Drei weitere Frauen liegen in dem Wagen, die nächsten stehen schon vor der Tür. In Zukunft wird hier kein Blut gespendet, sondern gelagert, erzählt Wolfgang Rüstig, Geschäftsführer des Logistikzentrums.
Wir haben hier Materialien für etwa 300.000 Blutspenden im Jahr. Wir versorgen von hier etwa 2.200 Blutspendeaktionen. Und hier wird täglich kommissioniert, bereitgestellt und Fahrzeuge fahren dann zu den Außenterminen und erwarten dort mit dem Personal dann die Spender.
Die riesige Halle im Gewerbegebiet hat auf 2 Etagen Platz für mehr als 700 Paletten. Mehr als 20 Fahrzeuge können dort parken. Der Platz wird auch gebraucht.
Also wir haben in dem Blutspendedienst Nordost 7 Bundesländer, die wir versorgen. Von diesem Logistikzentrum aus werden 3 Bundesländer versorgt, nämlich Berlin, Brandenburg und Sachsen.
Das DRK hat für das neue Logistikzentrum den alten Standort Berlin-Wannsee aufgegeben. Großbeeren liegt verkehrsgünstiger. Was Rüstig aber Sorgen macht, es gibt immer weniger Blutspender.
Wir hatten Phasen direkt nach der Pandemie oder in der Pandemie, als sich die ersten Lockungen ergeben haben. Da hatten wir etwas Probleme, mussten auch sehr stark aufrufen und mobilisieren. Zu Beginn der Pandemie war es gut, weil die Menschen gesehen haben, dass es weiter wichtig ist, Blut zu spenden. Und im Moment versuchen wir ganz stark, Spender zu akquirieren, weil da haben wir etwas weniger in den letzten Jahren bekommen, damit wir die nächste Generation an Blutspender weiterhin für uns gewinnen können.
Das sagt Wolfgang Rüstig, er ist Geschäftsführer des DRK Logistikzentrums und übrigens Blutspenden kann fast jeder und jede. Er oder sie muss über 18 Jahre alt sein, mindestens 50 Kilogramm wiegen und gesund sein. Und nach einer Infektion, da sollte man bis zu 4 Wochen nicht spenden. Hohen politischen Besuch an vielen Orten im Spree-Neiße-Kreis. Das Kabinett war in Forst unterwegs und traditionell werden dann für die Ministerinnen und Minister die Termine rundherum gestrickt. Brandenburgs Sozialministerin Ursula Nonnemacher beispielsweise, die hat sich angeschaut, wie Geflüchtete aus der Ukraine in der Kreisstadt untergebracht werden und welche Probleme es dabei gibt. RBB-Reporterin Iris Wussmann war für uns dabei.
Gedränge in der kleinen Neubauwohnung von Natalia Fidinic. Die 34-Jährige aus Saporischschja lebt hier seit fast einem Jahr mit ihren beiden Söhnen. Der Mann ist im Krieg gefallen. Es ist sehr wichtig für alle, die aus so einer grausamen Situation kommen, dass sie eine eigene Wohnung haben, damit sie innerlich zur Ruhe kommen können. Ich bin sehr dankbar dafür. Insgesamt 80 Wohnungen wurden in Forst überwiegend für Frauen mit Kindern aus der Ukraine bereitgestellt. Ein Riesenkraftakt für die Wohnungsgesellschaft. So Bürgermeisterin Simone Taubeneck.
Diese Wohnungen haben sehr, sehr lange leer gestanden. Das heißt, wir haben pro Wohnung so circa 8.000 bis 10.000 Euro aufzuwenden.
Die Ministerin stellt Hilfe in Aussicht. Über das Brandenburg-Paket wird es zusätzlich 7.000 Euro Investitionspauschale geben, um solche Wohnungen auf Vordermann zu bringen. Ein anderes Problem lässt sich nicht mit Geld lösen. 6 Monate, erzählt Natalia, hat sie auf einen Deutschkurs gewartet.
I'm waiting for 6 months.
Yes. Meine Kinder haben in der Schule Deutsch gelernt und ich konnte ihnen nicht helfen.
Wir haben leider auch bei den Sprachkursen das Problem, was sich im Moment an den Schulen zeigt, es fehlt an Lehrkräften. Da muss geguckt werden. Ich bin auch der Meinung, man muss vielleicht die sehr hohen Standards für Lehrkräfte Deutsch als Zweitsprache ein bisschen lockern.
Keine Lehrer, keine Kurse. Für die Ministerin ein bekanntes Problem. Es zu lösen würde sich in Forst sehr lohnen. Die Stadt kämpft mit über Überalterung. Die Wohnungsgesellschaft hat einen Leerstand von 30%.
Das ist eine Win-Win-Situation. Die Geflüchteten können schnell in Wohnungen untergebracht werden und die Stadt kann hier hohen Leerstand bekämpfen und sich auch um neue Mitbürgerinnen kümmern, die eine Arbeit hier in der Gegend aufnehmen können.
Immerhin, bei 5 Ukrainerinnen hat es schon mit einem Job im Krankenhaus geklappt. Und auch die Journalistin Natalia Fidinitsch will hier bleiben und arbeiten, wenn sie dann mehr kann als ein paar Brocken Deutsch.
Schönen Tag.
Einen schönen Tag. Ich sage einen schönen Abend. Der RBB-Reporterin Iris Wussmann war das und das war der Tag in Berlin und Brandenburg und den gibt's auch als Podcast oder in unserer App.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.